Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila Band 4, 14. Kapitel, die Kindheitsspiele Sri Chaitanyas. Srila Bhaktivinoda Thakur hat dieses Kapitel in seinen Amrita Pravaha Bhasya zusammengefasst. Das 14. Kapitel des Chaitanya Charitamrita beschreibt, wie Sri Chaitanya Mahaprabhu sich seiner Kindheitsspiele erfreute, indem er umherkroch, weinte, Erde aß, seine Mutter Intelligenz gab, einen Brahmana-Gast segnete, auf den Schultern zweier Diebe ritt und sie so verwirrte, dass sie ihn zu seinem eigenen Haus zurückbrachten und wie er unter dem Vorwand, krank zu sein, im Hause Hiranyas und Jagadishas am Ekadasi-Tag Prasad aß. Dieses Kapitel beschreibt weiter, wie er sich als ungezogener Junge aufführte, wie er seiner Mutter eine Kokosnuss auf seinen Kopf brachte, als sie ohnmächtig wurde, wie er mit gleichaltrigen Mädchen am Ufer der Ganga scherzte, wie er von Srimati Lakshmi Devi Gaben zur Verehrung empfing, wie er sich in eine Apfelgrube setzte und von dort transzendentales Wissen lehrte, wie er auf Anordnung seiner Mutter die Grube verließ und wie er seinen Vater mit großer Zuneigung behandelte. Vers 1. Dinge, die sehr schwer zu bewerkstelligen sind, werden leicht durchführbar, wenn man sich auf irgendeine Weise an Sri Chaitanya Mahaprabhu erinnert. Doch wenn man sich nicht an ihn erinnert, werden selbst einfache Dinge sehr schwierig. Diesem Sri Chaitanya Mahaprabhu erweise ich meine achtungsvollen Ehrbietungen. Erläuterung. In seinem Buch Chaitanya Chandramrita sagt Srila Pradonandana Saraswati, wer eine kleine Gunst vom Herrn empfängt, wird so erhaben, dass er sich nicht einmal um Befreiung kümmert, nach der viele große Gelehrte und Philosophen streben. In ähnlicher Weise ist in den Augen eines geweihten Sri Chaitanyas der Aufenthalt auf den höheren Planeten ein Irrlicht. Er überschreitet die Vollkommenheit der mystischen Yogamacht, denn für ihn sind die Sinne wie Schlangen mit herabgebrochenen Zähnen. Eine Schlange ist ein sehr furchterregendes und gefährliches Tier, weil sie Giftzähne besitzt. Doch wenn diese Zähne herausgebrochen sind, gibt das Erscheinen einer Schlange keinen Anlass zur Furcht. Die Yoga-Prinzipien sind dafür bestimmt, die Sinne zu beherrschen. Doch für jemand, der im Dienste des Herrn beschäftigt ist, sind die Sinne nicht gefährlich wie Schlangen. Dies alles haben wir Sri Chaitanya Mahaprabhu zu verdanken. Der Hari Bhakti Vilas bestätigt, dass es leicht wird, schwierige Dinge zu verstehen, wenn man sich an Sri Chaitanya Mahaprabhu erinnert, und dass es schwierig wird, einfach Dinge zu verstehen, wenn man ihn vergisst. Wir sehen in der Tat, dass selbst diejenigen, die in den Augen der allgemeinen Öffentlichkeit sehr große Wissenschaftler sind, die einfache Tatsache, dass Leben von Leben kommt, nicht verstehen können, weil sie nicht die Barmherzigkeit Sri Chaitanya Mahaprabhus besitzen. Sie verteidigen das falsche Verständnis, dass Leben von Materie kommt, obwohl sie nicht beweisen können, dass dies tatsächlich so ist. Die moderne Zivilisation, die auf der Grundlage dieser falschen wissenschaftlichen Theorie Fortschritte macht, schafft daher nur Probleme, die die sogenannten Wissenschaftler lösen müssen. Der Verfasser des Chaitanya Charitamrita sucht Zuflucht bei Sri Chaitanya Mahaprabhu, um die Spiele seiner Erscheinung als Kind beschreiben zu können. Denn niemand vermag solch transzendentale Literatur Kraft intellektueller Spekulation zu schreiben. Wer über die höchste Persönlichkeit Gottes schreibt, muss vom Herrn mit besonderer Gunst gesegnet sein. Nur durch akademische Beschäftigung ist es nicht möglich, solche Literatur zu verfassen. Vers 2. Alle Ehre sei Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Sri Advaita Prabhu und allen geweihten Sri Chaitanyas. Vers 3. So habe ich in kurzen Versen die Ankunft Sri Chaitanya Mahaprabhus beschrieben, der als der Sohn Mutter Sachis erschien, genau wie Krishna als der Sohn Mutter Yashodas erschien. Erläuterung. Srila Narottam Das Thakur bestätigt die Aussage, dass jetzt Sri Krishna, der Sohn Mutter Yashodas, wieder als Sri Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, indem er der Sohn Mutter Sachis wurde. in Klammer Vachenda Nandana Ye Sachi Sutta Hoila Se. Der Sohn Sachis ist kein anderer als der Sohn Yashodas und Nanda Maharajs. Und Nityananda Prabhu ist der gleiche Balaram, in Klammer Balaram Hoi Ila Nithai. Vers 4. Ich habe bereits kurz über die Spiele seiner Geburt in chronologischer Reihenfolge gesprochen. Jetzt werde ich die kurzen Verse seiner Kindheitsspiele aufzählen. Vers 5. Lasst mich meine achtungsvollen Ehrbietungen den Kindheitsspielen Sri Chaitanya Mahaprabhus darbringen, der Sri Krishna selbst ist. Obwohl solche Spiele wie die eines gewöhnlichen Kindes erscheinen, sollte man sie als vielfach verschiedene Spiele der höchsten Persönlichkeit Gottes verstehen. Erläuterung. In der Bhagavad Gita in Klammer 9.11 wird diese Aussage wie folgt bestätigt. Törichte Menschen verspotten mich, wenn ich in der menschlichen Gestalt erscheine. Sie kennen nicht mein transzendentales Wesen und meine höchste Herrschaft über alles Existierende. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, erscheint auf unserem Planeten oder innerhalb unseres Universums wie ein gewöhnlicher Mensch oder ein menschliches Kind, um seine Spiele durchzuführen. Und doch behält er seine Erhabenheit als der höchste Herr bei. Sri Krishna erschien als ein Menschenkind, doch seine ungewöhnlichen Taten, die er schon in seiner Kindheit vollbrachte, wie zum Beispiel das Töten der Dämonin Putana oder das Hochheben des Govardhan-Hügels, waren nicht das Werk eines gewöhnlichen Kindes. In ähnlicher Weise sind die Spiele Sri Chaitanyas, wie sie in diesem Kapitel beschrieben werden, ungewöhnliche Spiele, die ein gewöhnliches Menschenkind unmöglich durchführen kann, obwohl sie wie die Taten eines kleinen Jungen anmuten mögen. Vers 6. In seinen ersten Kindheitsspielen drehte sich der Herr um, während er auf seinem Bett lag, und zeigte so seinen Eltern die Markierungen seiner Lotusfüße. Erläuterung. Das Wort Uttana bedeutet auch mit dem Gesicht nach oben auf dem Bett liegend oder flach auf dem Bett liegend. Manchmal wird das Wort auch Uttana gelesen, was aufstehend bedeutet. In seinen Kindheitsspielen versuchte der Herr, sich an der Wand festzuhalten und aufzustehen. Doch so wie ein gewöhnliches Kind zurückfällt, so fiel auch der Herr hin und legte sich wieder auf sein Bett. Vers 7. Als der Herr zu gehen versuchte, waren in seinen kleinen Fußspuren die besonderen Zeichen Sri Vishnus sichtbar, nämlich Flagge, Blitz, Muschel, Diskus und Fisch. Vers 8. Als sie diese Zeichen sahen, konnten weder sein Vater noch seine Mutter verstehen, wessen Fußspuren es waren. So von Verwunderung ergriffen, konnten sie nicht verstehen, wie diese Zeichen in ihr Heim kamen. Vers 9. Jagannath Mishra sprach: Gewiss befindet sich Krishna als Kind im Shalagram-Shila. Indem er seine Kindheitsgestalt annimmt, spielt er im Zimmer. Erläuterung. Wenn der Shalagram-Shila oder die Gestalt des Herrn in Holz, Stein oder ein anderes Element geschnitten ist, muss man verstehen, dass die höchste Persönlichkeit Gottes gegenwärtig ist. Selbst logisch können wir verstehen, dass alle materiellen Elemente Erweiterungen der Energie des Herrn sind. Da die Energie des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, von seinem persönlichen Körper nicht verschieden ist, ist der Herr stets in seiner Energie gegenwärtig und er manifestiert sich aufgrund des glühenden Wunsches eines Gottgeweihten. Da der Herr der höchste Mächtige ist, ist es nur logisch, dass er sich in seiner Energie manifestieren kann. Die Bildgestaltverehrung oder die Verehrung des Shaligram-Shila ist keine Götzenverehrung. Die Bildgestalt des Herrn im Hause eines reinen Gottgeweihten kann genauso handeln, wie es der Herr in seiner ursprünglichen transzendentalen Persönlichkeit kann. Vers 10. Während Mutter Sachi und Jagannath Mishra miteinander sprachen, erwachte das Kind Nimai und begann zu weinen, und so nahm Mutter Sachi es auf den Schoß und erlaubte ihm, an ihrer Brust zu saugen. Vers 11. Während Mutter Sachi dem Kind die Brust gab, sah sie auf seinen Lotusfüßen alle Zeichen, die auch auf dem Fußboden des Zimmers sichtbar waren. Sogleich rief sie Jagannath Mishra. Vers 12. Als Jagannath Mishra die wunderbaren Zeichen auf den Fußsohlen seines Sohnes sah, wurde er freudig erregt und rief vertraulich nach Nilambada Chakravarti. Vers 13. Als Nilambara Chakravarti diese Zeichen sah, sagte er lächelnd: Schon früher habe ich all dies durch astrologische Berechnung festgestellt, schriftlich niedergelegt. Vers 14. Es gibt 32 Körpermerkmale, die auf eine große Persönlichkeit hindeuten, und all diese Zeichen sehe ich am Körper dieses Kindes. Vers 15. Es gibt 32 Körpermerkmale einer großen Persönlichkeit. 5 Körperglieder sind groß, 5 fein, 7 rötlich, 6 erhoben, 3 klein, 3 breit und 3 tief. Erläuterung. Die 5 großen Teile sind die Nase, die Arme, das Kinn, die Augen und die Knie. Die 5 feinen Teile sind die Haut, die Fingerspitzen, die Zähne, die Haare auf dem Körper und die Haare auf dem Kopf. Die 7 rötlichen Teile sind die Augen, die Fußsohlen, die Handflächen, der Gaumen, die Nägel und die Ober- und Unterlippe. Die 6 erhobenen Teile sind die Brust, die Schultern, die Nägel, die Nase, die Hüfte und der Mund. Die 3 kleinen Teile sind der Nacken, die Schenkel und das männliche Geschlechtsteil. Die 3 breiten Teile sind die Hüfte, die Stirn und die Brust. Die 3 tiefen Teile sind der Nabel, die Stimme und die Existenz. Diese alle zusammen sind die 32 Merkmale einer großen Persönlichkeit. Dies ist ein Zitat aus dem Samudrika, Vers 16. Dieses Kind weist auf seinen Handflächen und Fußsohlen alle Merkmale Srinarayanas auf. Es wird fähig sein, alle 3 Welten zu befreien. Vers 17. Dieses Kind wird den Vaishnava-Kult predigen und sowohl die Familie seiner Mutter als auch die seines Vaters befreien. Erläuterung: Ohne Narayana selbst oder seinen echten Vertreter kann man den Kult des Vaishnavatums oder des hingebungsvollen Dienstes nicht predigen. Wenn ein Vaishnava geboren wird, befreit er gleichzeitig sowohl die Familie seiner Mutter als auch die seines Vaters. Vers 18. Ich schlage vor, eine Namensgebungszeremonie zu vollziehen. Wir sollten ein Fest feiern und alle Brahmanas herbeirufen, denn heute ist ein sehr glücksverheißender Tag. Erläuterung: Es entspricht dem vedischen Prinzip, ein Fest in Verbindung mit dem Narayana und den Brahmanas zu feiern. Einem Kind einen bestimmten Namen zu geben, gehört zu den Läuterungszeremonien, die man als Dasha Vidya Samskaran kennt. Und am Tage einer solchen Zeremonie sollte man ein Fest feiern, in dem man Narayana verehrt und hauptsächlich an die Brahmanas Prasad verteilt. Als Nilambara Chakravarti, Sachimata und Jagannath Mishra die Zeichen auf den Lotusfüßen des Herrn erkannten und verstanden, dass das Kind Nimai nicht ein gewöhnliches Kind, sondern eine Inkarnation Narayanas war, beschlossen sie, noch am gleichen Tag, der sehr glücksverheißend war, ein Fest ähnlich seiner Namensgebungszeremonie zu feiern. In diesem Zusammenhang können wir vor allem sehen, wie eine Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes anhand ihrer körperlichen Merkmale, ihrer Taten und der Vorhersage der Shastras festgestellt wird. Durch tatsächlichen Beweis kann man eine Person als eine Inkarnation Gottes anerkannt werden. Nicht launenhaft oder durch die Wählerstimmen von Halunken und Narren. Seit dem Erscheinen Sri Chaitanyas hat es in Bengalen viele Imitationsinkarnationen gegeben. Doch jeder unvoreingenommene Gottgeweihte oder Gelehrte kann verstehen, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu nicht auf der Grundlage allgemeiner Wahlen, sondern durch die Belege der Shastras und der echten Gelehrten als Inkarnation Krishnas anerkannt wurde. Es waren keine gewöhnlichen Menschen, die Sri Chaitanya Mahaprabhu als die höchste Persönlichkeit Gottes anerkannten. Am Anfang wurde seine Identität durch große Gelehrte wie Nilambara Chakravarti festgestellt und später wurden seine Handlungen von den 6 Goswamis, vor allem Sri Jiva Goswami und Srila Rupa Goswami und vielen anderen großen Gelehrten mit Belegen aus den Shastras bestätigt. Eine Inkarnation Gottes ist dies von Anbeginn ihres Lebens an. Es ist nicht so, dass man durch Meditation plötzlich zu einer Inkarnation Gottes werden kann. Solche falsche Inkarnationen sind für die Narren und Halunken bestimmt, nicht für vernünftige Menschen. Vers 19. In der Zukunft wird dieses Kind die ganze Welt beschützen und erhalten. Aus diesem Grund soll es Vishvambhara heißen. Erläuterung: Das Chaitanya Bhagavata bestätigt ebenfalls, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu durch seine Geburt der ganzen Welt Frieden brachte, so wie in der Vergangenheit Narayana die Erde in seiner Inkarnation als Vahara beschützte. Weil Sri Chaitanya die Welt im gegenwärtigen Kali-Yuga beschützt und erhält, ist der Vishvambhara, was sich auf jemanden bezieht, der die ganze Welt speist. Die Bewegung, die Sri Chaitanya Mahaprabhu während seiner Anwesenheit vor 500 Jahren gründete, wird erneut auf der ganzen Welt verkündet und wir sehen tatsächlich die praktischen Ergebnisse. Die Menschen werden durch das Hare Krishna Bewegung gerettet, beschützt und erhalten. Tausende von Anhängern, besonders westliche Jugendliche, nehmen an dieser Hare Krishna Bewegung teil. Und wie sicher und glücklich sie sich fühlen, kann man aus den Danksagungen in ihren Hunderten und Tausenden von Briefen verstehen. Der Name Vishvambhara wird auch in der Antarveda Samhita erwähnt. In Klammer Vishvambhara Vishvena Ma Bharasa Paya Swaha. Vers 20. Nachdem Sachimata und Jagannath Mishra Nilambara Chakravartis Vorhersage gehört hatten, luden sie alle Brahmanas mit ihren Frauen ein und feierten das Namensgebungsfest mit großer Freude. Erläuterung: Es ist vedische Sitte, allerlei Feste zu feiern, einschließlich Geburtsfeste, Hochzeitsfeste, Namensgebungsfeste und Feste, die den Beginn der Erziehung kennzeichnen, indem man vor allem Brahmanas einlädt. Bei jedem Fest müssen zuerst die Brahmanas gespeist werden, und wenn die Brahmanas zufrieden sind, segnen sie das Fest, indem sie vedische Mantras oder den Hare Krishna Mahamantra chanten. Vers 21. Nach einigen Tagen begann der Herr auf seinen Knien zu kriechen, und er sorgte dafür, dass allerlei wunderbare Dinge zu sehen waren. Erläuterung: Das Chaitanya Bhagavata beschreibt, dass eines Tages, während der Herr auf seinen Knien umherkroch und die Glücksgöttin an seiner Hüfte lieblich klingelten, eine Schlange herbeikam, um im Hof des Herrn zu kriechen, und der Herr die Schlange wie ein neugieriges Kind ergriff. Zugleich schlängelte sich das Tier über ihn. Der Herr ruhte dann als Kind auf der Schlange, und nach einiger Zeit kroch die Schlange fort und ließ den Herrn allein zurück. Vers 22. Der Herr veranlasste alle Frauen, die heiligen Namen des Hare Krishna Mahamantra zu chanten. Indem er so tat, als weine er, und während sie chanteten, lächelte der Herr. Erläuterung: Im Chaitanya Bhagavata wird dieses Spiel wie folgt beschrieben. Der Herr mit seinen schönen Augen weinte, doch hörte er sogleich auf, wenn er den Hare Krishna Mahamantra vernahm. Als die Frauen, die den Spaß des Herrn verstanden, entdeckten, dass er weinte und dann aufhörte, sobald er das Chanten des Hare Krishna Mahamantra vernahm, betrachteten sie dies als ein Fingerzeig, Hare Krishna zu chanten, sobald der Herr weinte. So wurde dies zu einer regelmäßigen Tätigkeit. Der Herr weinte und die Frauen begannen, den Hare Krishna Mantra zu chanten, während sie dazu in die Hände klatschten. So pflegten sie, alle Frauen aus der Nachbarschaft im Hause Sachimatas zu versammeln, um 24 Stunden am Tag an den Sankirtan-Bewegung teilzunehmen. Solange die Frauen den Hare Krishna Mahamantra chanteten, weinte der Herr nicht, sondern lächelte sie sehr zufrieden an. Vers 23. Nach einigen Tagen begann der Herr, seine Beine zu bewegen und zu laufen. Er schloss sich anderen Kindern an und entfaltete allerlei Spiele. Vers 24. Eines Tages, während der Herr sich an seinen ausgelassenen Spielen mit den anderen kleinen Kindern erfreute, brachte Mutter Sachi einen Teller mit vermischten Reis und Süßigkeiten und bat das Kind, sich hinzusetzen und zu essen. Vers 25. Doch als sie zu ihren Haushaltspflichten zurückkehrte, versteckte sich das Kind vor seiner Mutter und begann Erde zu essen. Vers 26. Als Mutter Sachi dies sah, kam sie eilends herbeigelaufen und rief: Was soll denn das? Was soll denn das? Sie entriss die Erde den Händen des Herrn und fragte ihn, warum er sie esse. Vers 27. Weinend fragte das Kind seine Mutter: Warum bist du zornig? Du hast mir bereits Erde zu essen gegeben. Was ist mein Fehler? Vers 28. Vermischter Reis, Süßigkeiten oder alles Essbare ist nichts als eine Umwandlung von Erde. Dies ist Erde, das ist Erde. Bitte denk darüber nach. Worin besteht der Unterschied? Vers 29. Dieser Körper ist eine Umwandlung von Erde, und Speisen sind ebenfalls eine Umwandlung von Erde. Bitte denke darüber nach. Du wirfst mir etwas vor, ohne zu überlegen. Was soll ich nur dazu sagen? Erläuterung. Dies ist eine Erklärung der Mayavadi-Philosophie, die alles für eins hält. Die Bedürfnisse des Körpers, nämlich Essen, Schlafen, sich paaren und sich verteidigen, sind im spirituellen Leben eigentlich unnötig. Wenn man die spirituelle Ebene tatsächlich erreicht hat, gibt es keine körperlichen Bedürfnisse mehr. Und in Bezug auf Tätigkeiten, die sich auf die körperlichen Bedürfnisse beziehen, gibt es keine spirituellen Überlegungen. Mit anderen Worten, je mehr wir essen, schlafen, Geschlechtsverkehr haben und uns zu verteidigen versuchen, desto mehr beschäftigen wir uns mit materiellen Tätigkeiten. Unglückseligerweise halten Mayavadi-Philosophen hingebungsvolle Tätigkeiten für körperliche Tätigkeiten. Sie können nicht die einfache Erklärung der Bhagavad Gita in Klammer 14,26 verstehen. Jeder, der sich im spirituellen hingebungsvollen Dienst ohne Motiv beschäftigt und solchen Dienst verrichtet, um den Herrn zu erfreuen, wird sogleich zur spirituellen Ebene erhoben und alle seine Tätigkeiten sind spirituell. Brahmya Bhuyaya bezieht sich auf Brahma in Klammer spirituelle Tätigkeiten. Obwohl Mayavadi-Philosophen sehr bestrebt sind, mit der Brahman-Ausstrahlung zu verschmelzen, kennen sie keine Brahman-Tätigkeiten. Bis zu einem gewissen Grade empfehlen sie Brahman-Tätigkeiten, die für sie das Studium der Vedanta und Sankhya-Philosophien bedeuten. Doch ihre Interpretationen sind nichts als trockene Spekulationen, weil ihnen die Mannigfaltigkeit spiritueller Betätigung fehlt. Können sie sich nicht lange auf dieser Ebene des bloßen Studiums der Vedanta oder Sankhya-Philosophie halten. Das Leben ist für mannigfaltigen Genuss bestimmt. Das Lebewesen trägt von Natur aus einen Geist des Genießens in sich, wie im Vedanta Sutra in Klammer 1.1.12 bestätigt wird. Im hingebungsvollen Dienst sind die Tätigkeiten vielfältig und voller Freude. Wie es in der Bhagavad Gita in Klammer 9.2 heißt, sind alle hingebungsvollen Tätigkeiten leicht auszuführen und sie sind ewig und spirituell. Weil die Mayavadi-Philosophen dies nicht verstehen können, halten sie es für erwiesen, dass die Tätigkeiten eines Gottgeweihten in Klammer Shravanam, Kirtanam, Vishnusmaranam, Padasevanam und so fort alle materiell und deshalb Maya sind. Sie halten auch Krishnas Erscheinen in diesem Universum und seine Tätigkeiten für Maya. Deshalb sind sie, da sie alles für Maya halten, als Mayavadis bekannt. Im Grunde sind alle Tätigkeiten, die man wohlgesinnt zur Freude des Herrn unter der Führung des spirituellen Meisters ausführt, spirituell. Es ist jedoch Maya, wenn jemand die Anweisungen des spirituellen Meisters missachtet, seinem Gutdünken nach handelt und glaubt, seine unsinnigen Tätigkeiten seien spirituell. Man muss die Gunst des höchsten persönlichen Gottes durch die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters erlangen. Deshalb muss man zunächst den spirituellen Meister erfreuen, und wenn er zufrieden ist, sollten wir verstehen, dass die höchste Persönlichkeit Gottes ebenfalls zufrieden ist. Wenn jedoch der spirituelle Meister durch unsere Handlungen verärgert ist, sind diese nicht spirituell. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur bestätigt dies. Tätigkeiten, die den spirituellen Meister erfreuen, müssen als spirituell angesehen werden, und man sollte davon ausgehen, dass sie den Herrn zufriedenstellen. Sri Chaitanya Mahaprabhu unterwies als der höchste spirituelle Meister seine Mutter in der Mayavadi-Philosophie, indem er sagte, der Körper sei Erde und alles Essbare sei ebenfalls Erde, brachte er praktisch zum Ausdruck, dass alles Maya sei. Das ist Mayavadi-Philosophie. Die Philosophie der Mayavadis ist unzulänglich, denn sie behaupten, alles sei Maya, außer dem Unsinn, den sie von sich geben. Wenn der Mayavadi-Philosoph sagt, alles sei Maya, verliert er die Gelegenheit des hingebungsvollen Dienstes, und deshalb ist sein Leben der Verdammnis geweiht. Sri Chaitanya Mahaprabhu riet daher, Mayavadi Basya Shunile Haya Sarva Nashya, in Klammer CC Madhya 6.169. Wenn jemand die Mayavadi-Philosophie annimmt, ist sein Fortschritt für immer verdammt. Vers 30. Überrascht, dass das Kind Mayavadi-Philosophie sprach, erwiderte Mutter Sachi: Wer hat dich diese philosophische Spekulation gelehrt, die das Essen von Erde rechtfertigt? Erläuterung: Als in dem philosophischen Gespräch zwischen der Mutter und dem Sohn, der Sohn sagte, alles sei eins, wie die Unpersönlichkeitsanhänger behaupten, entgegnete die Mutter: Wenn alles eins ist, warum essen dann die Menschen im Allgemeinen nicht Erde, sondern das Getreide, das aus der Erde erzeugt wird? Vers 31. Als Antwort auf die Mayavada-Vorstellung des Kind-Philosophen sagte Mutter Sachi: Mein lieber Junge, wenn wir in Getreide umgewandelte Erde essen, wird unser Körper ernährt und stark. Doch wenn wir Erde in ihrem rohen Zustand essen, wird der Körper krank statt genährt und wird so zerstört. Vers 32. In einem Wassertopf, der eine Umwandlung von Erde ist, kann ich sehr leicht Wasser tragen. Doch würde ich Wasser auf einen Klumpen Erde gießen, würde der Klumpen das Wasser aufsaugen und meine Arbeit wäre nutzlos. Erläuterung: Diese einfache Philosophie, die Sachi Mata vortrug, obwohl sie nur eine Frau war, kann die Mayavadi-Philosophen widerlegen, die über die Einheit spekulieren. Der Fehler der Mayavada-Philosophie besteht darin, dass sie nicht die Vielfalt anerkennt, die für praktische Zwecke brauchbar ist. Sachi Mata führte das Beispiel an, dass sowohl der Klumpen Erde als auch der irdene Topf im Grunde eins sind, dass aber für praktische Zwecke der Wassertopf brauchbar ist, wohingegen der Erdklumpen nutzlos ist. Manchmal argumentieren Wissenschaftler, Materie und spirituelle Natur seien eins und es bestehe kein Unterschied zwischen ihnen. Tatsächlich gibt es im höheren Sinn keinen Unterschied zwischen Materie und spiritueller Natur. Doch sollte man das praktische Wissen besitzen, dass Materie, da sie sich in einem untergeordneten Zustand befindet, für unser spirituelles Leben nutzlos ist, wohingegen spirituelle Natur, da sie sich in einem feineren Zustand des Daseins befindet, voller Glückseligkeit ist. In diesem Zusammenhang gibt das Bhagavatam das Beispiel, dass Erde und Feuer praktisch ein und dasselbe sind. Aus der Erde wachsen Bäume und aus ihrem Holz kommt Feuer und Rauch. Nichtsdestoweniger können wir, wenn wir Wärme wollen, nur das Feuer benutzen und nicht die Erde, den Rauch oder das Holz. Deshalb geht es uns mit dem Ziel der letztlichen Erkenntnis des Lebensziels vor Augen, um das Feuer der spirituellen Natur und nicht um das tote Holz oder die tote Erde der Materie. Vers 33. Der Herr entgegnete seiner Mutter: Warum hieltest du Selbstverwirklichung verborgen, indem du mich diese praktische Philosophie nicht zu Beginn lehrtest? Erläuterung: Wenn man von Beginn des Lebens an in der Vaishnava-Philosophie der Dualität oder Mannigfaltigkeit unterrichtet wird, wird man mit der monistischen Philosophie keine großen Schwierigkeiten haben. In Wirklichkeit geht alles aus der höchsten Quelle hervor. Die ursprüngliche Energie zeigt sich in mannigfaltigen Formen, ebenso wie der Sonnenschein die ursprüngliche Energie, die man der Sonne ausgeht, als Licht und Wärme in unterschiedlicher Weise wirkt. Man kann nicht sagen, dass Licht sei Wärme und Wärme sei Licht, und dennoch kann man das eine vom anderen nicht trennen. Deshalb lautet Chaitanya Mahaprabhus Philosophie Achintya Bheda Abheda oder unbegreifliche Nichttrennung und Unterscheidung. Obwohl eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden physikalischen Manifestationen Licht und Wärme besteht, gibt es gleichzeitig einen Unterschied zwischen ihnen. Und obwohl die ganze kosmische Manifestation die Energie des Herrn ist, zeigt sich die Energie trotzdem in mannigfaltigen Manifestationen. Vers 34. Jetzt, da ich diese Philosophie verstehen kann, werde ich nie wieder Erde essen. Wann immer ich hungrig bin, werde ich an deiner Brust saugen und deine Brustmilch trinken. Vers 35. Nachdem er dies gesagt hatte, lächelte der Herr leicht, kletterte auf den Schoß seiner Mutter und saugte an ihrer Brust. Vers 36. So entfaltete der Herr unter verschiedenen Vorwänden seine Reichtümer in seiner Kindheit so weit wie möglich, und später, nachdem er solche Reichtümer offenbart hatte, verbarg er sie. Vers 37. Ein anderes Mal aß der Herr die Speisen eines Brahmana-Gastes dreimal, und später in Vertraulichkeit bereitete der Herr diesen Brahmana von materieller befreite der Herr diesen Brahmana von materieller Betätigung. Erläuterung. Die Geschichte von der Befreiung des Brahmana lautet wie folgt. Ein Brahmana, der das ganze Land bereiste und einen Pilgerort nach dem anderen besuchte, erreichte Navadvip und wurde ein Gast im Hause Jagannath Mishras. Jagannath Mishra gab ihm alles zum Kochen Notwendige, und der Brahmana bereitete seine Speisen zu. Als der Brahmana die Speisen Sri Vishnu in Meditation opferte, kam das Kind Nimai und begann sie zu essen, und deshalb dachte der Brahmana, die Opferung sei verdorben. Auf die Bitte Jagannath Mishras hin kochte er daher ein zweites Mal. Doch als er meditierte, kam das Kind wieder und begann die Speisen zu essen, und wieder war die Opferung verdorben. Jagannath Mishra bat den Brahmana, ein drittes Mal zu kochen. Doch zum dritten Mal kam der Herr und begann die Speisen zu essen, obwohl das Kind in einem Raum eingeschlossen worden war und jeder schlief, da es schon spät in der Nacht war. Da er dachte, an diesem Tag sei Sri Vishnu nicht gewillt, seine Speisen anzunehmen, und dass er deshalb verpflichtet sei zu fasten, wurde der Brahmana sehr aufgeregt und rief laut: »Hai, hai«, in Klammer, »was habe ich nur getan, was habe ich nur getan?« Als Sri Chaitanya Mahaprabhu den Brahmana in diesen erregten Zustand sah, sagte er zu ihm: »Früher war ich der Sohn Mutter Yashodas. Damals wurdest du ebenfalls ein Gast in meinem Hause, Nanda Maharajs, und ich störte dich auf diese Weise. Ich bin mit deiner Hingabe sehr zufrieden, deshalb esse ich die Speisen, die du zubereitet hast.« Der Brahmana, der erkannte, welche Gunst ihm der Herr erwies, war sehr erfreut und wurde von Liebe zu Krishna überwältigt. Er war dem Herrn dankbar, denn er fühlte sich sehr vom Glück begünstigt. Darauf bat der Herr den Brahmana, diesen Vorfall niemand mitzuteilen. Dies wird sehr ausführlich im Chaitanya Bhagavata Adilila 3, drittes Kapitel, erklärt. Vers 38. In seiner Kindheit wurde der Herr von zwei Dieben von seinem Zuhause entführt. Der Herr jedoch kletterte auf die Schultern der Diebe, und während sie dachten, sie würden das Kind sehr sicher vortragen, um seinen Schmuck zu rauben, führte der Herr sie in die Irre, und statt zu ihrem eigenen Haus gelangten die Diebe wieder in das Haus Jagannath Mishras. Erläuterung. In seiner Kindheit trug der Herr viel goldenen Schmuck. Eines Tages spielte er vor seinem Haus, und zwei Diebe, die vorüberkamen, sahen eine Gelegenheit, den Herrn zu berauben. Indem sie dem Herrn Süßigkeiten anboten, gewannen sie ihn für sich und trugen ihn auf ihren Schultern davon. Die Diebe hatten die Absicht, das Kind in den Wald zu tragen, es dort zu töten und ihm den Schmuck vorzunehmen. Der Herr Indis dehnte seine verblendende Energie auf die Diebe aus, so dass sie ihn statt in den Wald geradewegs zurück nach Hause trugen. Als sie zu seinem Haus kamen, bekamen sie es mit Angst zu tun, denn jeder aus dem Hause Jagannath Mishras und all die Bewohner des Viertels suchten eifrig nach dem Kind. Die Diebe hielten es daher für gefährlich, dort zu bleiben, und entfernten sich, während sie das Kind zurückließen. Das Kind wurde in das Haus Mutter Sachis gebracht, die sich sehr sorgte, und so wurde sie zufrieden. Dieser Vorfall wurde ebenfalls ausführlich im Adililas des Chaitanya Bhagavata, drittes Kapitel, erklärt. Vers 39. Unter dem Vorwand, krank zu sein, bat der Herr am Ekadashi-Tag um einige Speisen aus dem Hause Hiranyas und Jagadishas. Erläuterung. Das Chaitanya Bhagavata Adilila, viertes Kapitel, beschreibt ausführlich, wie der Herr am Ekadasi-Tag im Hause Jagadishas und Hiranyas Vishnu Prasad annahm. Am Ekadasi-Tag wird Sri Vishnu reguläres Prasada geopfert, denn es wird zwar den Gottgeweihten empfohlen, an Ekadasi zu fasten, jedoch nicht Sri Vishnu. Einmal wurden an Ekadasi im Hause Jagadishas und Hiranyas Vorbereitungen getroffen, besonderes Prasad für Sri Vishnu zuzubereiten, und Sri Chaitanya Mahaprabhu bat seinen Vater, dorthin zu gehen und um Vishnu Prasad zu bitten, da er sich krank fühlte. Das Haus von Jagadisha und Hiranya Pandit lag etwa 3,5 Kilometer vom Hause Jagadisha Mishras entfernt. Als daher Jagannath Mishra auf Bitten Sri Chaitanya Mahaprabhus zu Jagadisha und Hiranya kam und um Prasad bat, waren sie ein wenig erstaunt. Wie konnte der Junge wissen, dass besonderes Prasad für Sri Vishnu zubereitet wurde? Sie zogen daher sogleich die Schlussfolgerung, dass der Knabe Nimai übernatürliche mystische Kräfte besitzen müsse. Wie sonst konnte er verstehen, dass sie besonderes Prasad zubereiteten? Deshalb ließen sie Chaitanya Mahaprabhu sogleich durch seinen Vater Jagannath Mishra die Speisen bringen. Nimai fühlte sich krank, doch gleich nachdem er das Vishnu Prasad gegessen hatte, war er geheilt und er verteilte das Prasad auch an seine Spielgefährten. Vers 40. Wie andere kleine Kinder lernte er zu spielen, und mit seinen Spielgefährten ging er zu den Häusern benachbarter Freunde, stahl ihre Speisevorräte und aß sie. Manchmal kämpften die Kinder miteinander. Vers 41. Alle Kinder beklagten sich bei Sachimata, dass der Herr mit ihnen kämpfte und aus den Häusern der Nachbarn stahl. Deshalb strafte oder tadelte sie ihren Sohn manchmal. Vers 42. Sachimata sagte: Warum stiehlst du die Dinge anderer? Warum schlägst du andere Kinder? Und warum gehst du in die Häuser anderer? Was hast du nicht in deinem eigenen Haus? Erläuterung: Im Vedanta Sutra, in Klammer Chanmat Asya Yataha, wird erklärt, da Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung im höchsten Absoluten existieren, ist alles, was wir in der materiellen Welt sehen, bereits in der spirituellen Welt vorhanden. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist die höchste Persönlichkeit Gottes Krishna selbst. Warum stiehlt er also und warum kämpft er? Er tut dies nicht als Dieb oder Feind, sondern als Freund in einer liebevollen Beziehung. Er stiehlt als Kind nicht, weil ihm etwas fehlt, sondern aus einem natürlichen Antrieb heraus. Auch in der materiellen Welt gehen manchmal kleine Kinder oder ohne Feindseligkeit oder bösen Willen zu einem benachbarten Haus und stehlen, und manchmal kämpfen sie. Auch Krishna, wie andere Kinder, tut all diese Dinge in seiner Kindheit, ohne dass die Neigung zu stehlen und mit anderen zu kämpfen in der spirituellen Welt existiert, kann es sie nicht hier in der materiellen Welt geben. Der Unterschied zwischen den materiellen und spirituellen Welten besteht darin, dass das Stehlen in der spirituellen Welt in Freundschaft und Liebe geschieht, während Kämpfen und Stehlen in der materiellen Welt ihre Ursache in Feindseligkeit und Neid haben. Deshalb sollten wir verstehen, dass in der spirituellen Welt all diese Tätigkeiten existieren, jedoch ohne Rausch, wohingegen in der materiellen Welt alle Tätigkeiten voller leidvoller Bedingungen sind. Vers 43. So von seiner Mutter zurechtgewiesen, ging der Herr zornig in ein Zimmer und zerbrach alle Töpfe darin. Vers 44. Da nahm Sachimata ihren Sohn auf den Schoß und beruhigte ihn, und der Herr schämte sich sehr und gestand seine Fehler ein. Erläuterung: Eine schöne Beschreibung der Fehler Sri Chaitanya Mahaprabhus in seiner Kindheit findet man im Chaitanya Bhagavata, Adi Lila, 3. Kapitel, wo es heißt, dass der Herr als Kind aus den Häusern benachbarter Freunde alles mögliche Essbare zu stehlen pflegte. In manchen Häusern stahl er Milch und trank sie, und in anderen stahl und aß er zubereiteten Reis. Manchmal zerbrach er auch die Kochtöpfe, wenn es nichts zu essen gab, aber dort kleine Säuglinge lagen, neckte der Herr die Kinder und brachte sie zum Weinen. Zuweilen beklagten sich eine Nachbarin bei Sachimata: Mein Kind ist sehr klein, doch dein Kind gießt meinem Kind Wasser in die Ohren meines Kindes und bringt es so zum Weinen. Vers 45. Einmal strafte das Kind Chaitanya Mahaprabhu seine Mutter mit seiner zarten Hand, und seine Mutter tat so, als wäre sie ohnmächtig. Als der Herr dies sah, begann er zu weinen. Vers 46. Die Nachbarfrauen sagten zu ihm: Liebes Kind, bitte bring irgendwoher eine Kokosnuss, dann wird deine Mutter geheilt. Vers 47. Darauf ging er sogleich nach draußen und brachte zwei Kokosnüsse. Alle Frauen waren erstaunt, solch wunderbare Taten zu sehen. Vers 48. Manchmal ging der Herr mit anderen Kindern zur Ganga, um ein Bad zu nehmen, und die Nachbarmädchen kamen ebenfalls dorthin, um verschiedene Halbgötter zu verehren. Erläuterung: Nach vedischem Brauch gehen kleine Mädchen im Alter von 12 Jahren an das Ufer der Ganga, um dort ein Bad zu nehmen und vor allem Shiva zu verehren, wobei sie zu ihm beten, in der Zukunft gute Ehemänner zu bekommen. Sie wollen insbesondere einen Ehemann wie Shiva, denn Shiva ist sehr friedlich und zur gleichen Zeit überaus mächtig. Vormals pflegten kleine Mädchen in Hindu-Familien Shiva vor allem im Monat Vaishakya, in Klammer April bis Mai, zu verehren. In der Ganga zu baden bereitete allen große Freude, nicht nur den Erwachsenen, sondern auch den Kindern. Vers 49. Als die Mädchen, nachdem sie in der Ganga gebadet hatten, die verschiedenen Halbgötter zu verehren begannen, kam der junge Herr dorthin und setzte sich zu ihnen. Vers 50. Indem er sich an die Mädchen wandte, sagte der Herr: Verehrt mich, und ich werde euch gute Ehemänner geben oder euch Segnungen erteilen. Die Ganga und die Göttin Durga sind meine Dienerinnen. Selbst Shiva ist mein Diener, ganz zu schweigen von anderen Halbgöttern. Erläuterung: Viele Menschen, die sich zu anderen Religionen bekennen, wie zum Beispiel Christen und Mohammedaner, haben eine falsche Vorstellung von der Hindu-Religion. Sie sagen nämlich, in der Hindu-Religion gäbe es viele Götter. In Wirklichkeit entspricht dies nicht den Tatsachen. Gott ist einer, doch gibt es noch viele andere mächtige Lebewesen, die für verschiedene Verwaltungsabteilungen verantwortlich sind. Man nennt sie Halbgötter. Alle Halbgötter sind Diener, die den Befehl des höchsten Herrn, der Persönlichkeit Gottes, ausführen. Sri Chaitanya Mahaprabhu enthüllte diese Tatsache in seiner Kindheit. Aus Unwissenheit verehren Menschen manchmal Halbgötter, um eine bestimmte Segnung zu erlangen. Doch im Grunde braucht man, wenn man ein Geweihter und Verehrer der höchsten Persönlichkeit Gottes wird, nicht die Halbgötter zu verehren, um eine Segnung zu bekommen. Denn durch die Gnade des höchsten Herrn wird einem alles zuteil. Die Bhagavad Gita in Klammer 27 verurteilt daher solche Halbgötterverehrung. Nur Menschen, deren Intelligenz verloren ist und die durch lustvolle Wünsche verrückt geworden sind, verehren die Halbgötter und folgen den bestimmten Regeln und Regulierungen der Verehrung, die ihrem Wesen entsprechen. Weiter heißt es: Doch Menschen, die von allen sündhaften Handlungen und der Dualität der Täuschung befreit sind, verehren mit Entschlossenheit die höchste Persönlichkeit Gottes. In Klammer Bhagavad Gita 7,28. Nur die weniger Intelligenten verehren die Halbgötter mit bestimmten Absichten. Die Intelligentesten verehren die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna. Manchmal wirft man uns, den Mitgliedern der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, vor, die Verehrung der Halbgötter nicht zu billigen. Doch wir können wir dies gutheißen, wenn es von Sri Chaitanya und Sri Krishna verurteilt wird. Wie könnten wir es zulassen, dass die Menschen töricht und Rita, Jnan oder aller Intelligenz beraubt werden? Unser Predigen hat den Zweck, intelligente Menschen zu befähigen, den Unterschied zwischen Materie und spiritueller Natur sowie die höchste Persönlichkeit Gottes, die die gesamte spirituelle Identität ist, zu verstehen. Das ist unsere Mission. Wie können wir die Menschen dazu verführen, sogenannte Götter in materiellen Körpern innerhalb der materiellen Welt zu verehren? Unser Standpunkt, die Verehrung der vielen hundert Halbgötter nicht zuzulassen, wird von Sri Chaitanya Mahaprabhu schon in seiner Kindheit bestätigt. Srila Narottam Das Thakur sang in diesem Zusammenhang: Wenn man ein unerschütterlicher, reiner Geweihter der höchsten Persönlichkeit Gottes werden will, ohne abzuweichen, in Klammer Antya Bhak, sollte man seine Aufmerksamkeit nicht auf die Verehrung der Halbgötter lenken. Solche Beherrschung des Geistes ist ein Merkmal reinen hingebungsvollen Dienstes. Vers 51. Ohne die Erlaubnis der Mädchen nahm der Herr die Sandelholzpaste und strich sie sich auf den Körper, legte sich die Blumengirlanden um den Hals und nahm sich einfach alle Opferungen aus Süßigkeiten, Reis und Bananen und begann sie zu essen. Erläuterung: Wenn man außerhalb des Hauses Bildgestalten etwas opfert, sind es nach dem System der Verehrung im Allgemeinen nicht gekochte Speisen, sondern roher Reis, Bananen und Süßigkeiten. Aus seiner grundlosen Barmherzigkeit nahm sich der Herr einfach die Opferungen der Mädchen und begann sie zu essen, wobei er die Mädchen ermahnte, nicht die Halbgötter zu verehren, sondern ihn. Die Verehrung Sri Chaitanya Mahaprabhus wird im Srimad Bhagavatam in Klammer 11.5.32 empfohlen. Man sollte den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, verehren, der im Zeitalter des Kali mit seinen Gefährten als Panchatattva erscheint. Der Herr selbst und seine Gefährten Nityananda Prabhu, Sri Advaita Prabhu, Sri Gadadhar Prabhu und Sri Vas Thakur. In diesem Zeitalter verehrt ein intelligenter Mensch das Panchatattva durch die Methode des Chantens des Hare Krishna Mahamantra und wenn möglich durch das Verteilen von Prasad. Unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein führt diese autorisierte Methode der Verehrung in der westlichen Welt ein. Die Mitglieder dieser Bewegung ziehen mit Bildgestalten Sri Chaitanya Mahaprabhus von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt und lehren die Menschen, wie man den Herrn verehrt durch das Chanten des Hare Krishna Mantra, durch das Opfer von Prasad und das Verteilen von Prasad an die Menschen im Allgemeinen. Vers 52. Alle Mädchen wurden über das Betragen des Herrn sehr zornig. Lieber Nimai, sagten sie zu ihm, unsere Beziehung im Dorf, nach zu urteilen, bist du wie unser Bruder. Vers 53. Deshalb ziemt es sich nicht für dich, so zu handeln. Nimm nicht unsere Utensilien zur Verehrung der Halbgötter. Schaffe keine Störung in dieser Weise. Vers 54. Der Herr entgegnete, meine lieben Schwestern, ich erteile euch die Segnung, dass eure Ehemänner sehr gut aussehend sein werden. Vers 55. Sie werden gelehrt, klug und jung sein und großen Reichtum und viel Reis besitzen. Nicht nur das, sondern ihr werdet jede 7 Söhne haben, die alle lang leben und sehr intelligent sein werden. Erläuterung: Im Allgemeinen sehnt sich ein junges Mädchen danach, einen sehr gut aussehenden Ehemann zu haben, der gelehrt, klug, jung und reich ist. Der vedischen Kultur gemäß ist jemand reich, wenn er einen großen Vorrat an Getreide und eine große Anzahl Tiere besitzt. Jemand ist reich, wenn er Getreide, Kühe und Stiere besitzt. Ein Mädchen wünscht sich auch viele Kinder, besonders Söhne, in Klammer Putra, die sehr intelligent sind und ein langes Leben haben. Heute wird Propaganda gemacht, nur ein oder zwei Kinder zu haben und die übrigen durch Verhütungsmittel zu töten. Denn die Gesellschaft ist im Verfall begriffen. Die natürliche Neigung eines Mädchens jedoch ist es, nicht nur mehr als ein Kind zu haben, sondern mindestens ein halbes Dutzend. Im Austausch für die zur Verehrung notwendigen Dinge, die sich Chaitanya Mahaprabhu angeeignet hatte, wollte er die Mädchen segnen, um ihre Neigungen und Wünsche zu erfüllen. Man kann sehr leicht glücklich werden und alle materiellen Segnungen erlangen, nämlich einen guten Ehemann, Reichtum, Getreide und eine Anzahl netter Kinder, wenn man Sri Chaitanya Mahaprabhu verehrt. Obwohl Sri Chaitanya Mahaprabhu mit jungen Jahren Sannyas annahm, ist es für seine Geweihten nicht notwendig, ihm nachzufolgen, indem sie ebenfalls Sannyas annehmen. Man kann Haushälter bleiben, jedoch muss man ein geweihter Sri Chaitanya Mahaprabhu sein. Dann wird man glücklich sein und allen materiellen Reichtümer besitzen, nämlich ein gutes Zuhause, gute Kinder, einen guten Ehegefährten, großen Reichtum und alles, was man sich wünscht. Deshalb raten die Shastras, Srimad Bhagavatam 11.5.32, jeder Haushälter, der wirklich intelligent ist, sollte daher die Sankirtan-Bewegung in jedem Zuhause einführen und in diesem Leben friedlich leben und im nächsten zu Gott zurückkehren. Vers 56. Als sie diese Segnung Sri Chaitanya Mahaprabhus hörten, waren alle Mädchen innerlich sehr glücklich. Doch nach außen hin, wie es für Mädchen natürlich ist, tadelten sie den Herrn unter dem Vorwand des Zornes. Erläuterung: Solches Doppelspiel ist für Mädchen natürlich. Wenn sie innerlich zufrieden sind, geben sie sich nach außen hin unzufrieden. Solch werbliches Benehmen ist für Jungen, die mit ihnen Freundschaft zu schließen versuchen, sehr reizvoll. Vers 57. Als einige der Mädchen flohen, rief ihnen der Herr zornig nach und belehrte sie wie folgt. Vers 58. Wenn ihr geizig seid und mir die Opferungen nicht gebt, wird jede von euch einen alten Ehemann mit mindestens 4 Nebenfrauen bekommen. Erläuterung. In Indien war in jenen Tagen und sogar noch vor 50 Jahren Polygamie frei erlaubt. Jeder Mann, besonders aus den höheren Kasten, Brahmanas, Vaishyas und besonders Kshatriyas, konnte mehr als eine Frau heiraten. Aus dem Mahabharata, der alten Geschichte Indiens, erfahren wir, dass vor allem Kshatriya-Könige viele Frauen zu heiraten pflegten. Der vedischen Zivilisation gemäß gab es in dieser Beziehung keine Beschränkung und selbst ein Mann, der schon älter war als 50, konnte heiraten. Jedoch einen Mann zu heiraten, der viele Frauen hatte, war nicht sehr angenehm, denn die Liebe des Ehemanns würde unter seinen vielen Frauen aufgeteilt sein. Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte die Mädchen, die nicht gewillt waren, ihm das Naivedya zu geben, offensichtlich dazu verfluchen, an Männer verheiratet zu werden, die mindestens 4 Frauen hatten. Die Richtigkeit einer Gesellschaftsstruktur, die es einem Mann erlaubt, mehr als eine Frau zu heiraten, lässt sich wie folgt begründen. Im Allgemeinen ist in jeder Gesellschaft die weibliche Bevölkerung zahlreicher vertreten als die männliche. Wenn daher in der Gesellschaft der Grundsatz gilt, dass alle Mädchen verheiratet werden sollen, wird dies nicht möglich sein, wenn nicht Polygamie erlaubt ist. Wenn nicht alle Mädchen verheiratet sind, ist es sehr gut möglich, dass es zum Ehebruch kommt. Eine Gesellschaft, in der Ehebruch erlaubt ist, kann nicht sehr friedlich oder rein sein. In unserer Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein haben wir unzulässige Geschlechtsleben untersagt. Die praktische Schwierigkeit besteht darin, für jedes Mädchen einen Ehemann zu finden. Wir befürworten daher Polygamie, vorausgesetzt natürlich, dass der Ehemann imstande ist, für mehr als eine Frau zu sorgen. Vers 59. Als die Mädchen diesen angedrohten Fluch Sri Chaitanyas hörten, überlegten sie, dass er etwas Ungewöhnliches wissen oder durch Halbgötter ermächtigt sein möchte. Sie befürchteten daher, sein Fluch könnte wirkungsvoll sein. Vers 60. Die Mädchen brachten darauf die Opfergaben dem Herrn, der sie alle aß, und die Mädchen zu ihrer Zufriedenheit segnete. Vers 61. Als dieses listige Betragen des Herrn den Mädchen gegenüber den Menschen im Allgemeinen bekannt wurde, schuf es keine Missverständnisse unter ihnen. Vielmehr waren sie über diesen Austausch sehr glücklich. Vers 62. Eines Tages kam ein Mädchen namens Lakshmi, die Tochter Vallabhacharyas, zum Ufer der Ganga, um im Fluss ein Bad zu nehmen und die Halbgötter zu verehren. Erläuterung. Der Gaura Ganodesha Dipika zufolge war Lakshmi vormals Janaki, die Frau Ramachandras, und Rukmini, die Frau Sri Krishnas in Dwarak. Die gleiche Glücksgöttin kam als Lakshmi herab, um die Frau Sri Chaitanya Mahaprabhus zu werden. Vers 63. Als der Herr Lakshmi Devi sah, fühlte er sich sehr zu ihr hingezogen, und Lakshmi empfand beim Anblick des Herrn große Zufriedenheit im Herzen. Vers 64. Ihre natürliche Liebe zueinander erwachte, und obwohl sie durch kindliche Empfindungen verdeckt war, wurde es offenkundig, dass sie sich zueinander hingezogen fühlten. Erläuterung. Sri Chaitanya Mahaprabhu und Lakshmi Devi sind ewig Gatte und Gattin. Deshalb war es nur natürlich, dass ihre schlummernde Liebe erwachte, als sie sich sahen. Ihre natürlichen Empfindungen wurden durch ihre Begegnung augenblicklich erweckt. Vers 65. Sie empfanden beide natürlich Freude, wenn sie einander sahen. Und unter dem Vorwand der Halbgötterverehrung manifestierten sie ihre Empfindungen. Vers 66. Der Herr sagte zu Lakshmi Devi: Verehre allein mich, denn ich bin der höchste Herr. Wenn du mich verehrst, wirst du ohne Zweifel die Segnung bekommen, die du dir wünschst. Erläuterung. Diese gleiche Philosophie erklärt Sri Krishna selbst in der Bhagavad Gita in Klammer 1866: Gib alle Arten von Religion auf und ergib dich einfach mir. Ich werde dich von allen sündhaften Reaktionen befreien. Fürchte dich nicht. Die Menschen verstehen dies nicht. Sie sind es gewohnt, viele Halbgötter, Menschen oder sogar Katzen und Hunde zu verehren oder ihnen zu schmeicheln. Doch wenn man sie bittet, den höchsten Herrn zu verehren, weigern sie sich. Dies nennt man Verblendung. Wenn man den höchsten Herrn verehrt, besteht tatsächlich keine Notwendigkeit, jemand anderes zu verehren. In einem Dorf beispielsweise, das ein begrenztes Gebiet umfasst, mag man verschiedene Brunnen zu verschiedenen Zwecken benutzen. Doch wenn man an einen Fluss geht, wo Wasser ständig in Wellen fließt, kann dieses Wasser allen Zwecken dienen. An einem Fluss kann man Wasser trinken, seine Kleider waschen, baden und so fort. Doch dieses Wasser wird allen Zwecken dienen. In ähnlicher Weise wird man all seine Ziele erreichen, wenn man die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, verehrt. Nur Menschen, die ihre Intelligenz verloren haben, verehren die verschiedenen Halbgötter, um sich ihre Wünsche zu erfüllen. In Klammer Bhagavad Gita 27. Vers 67. Als Lakshmi die Anweisung Sri Chaitanya Mahaprabhus hörte, verehrte sie ihn sogleich, indem sie ihm Sandelholzpaste und Blumen für seinen Körper anbot, ihn mit Malika-Blumen begrenzte und dem Herrn Gebete darbrachte. Vers 68. Als Lakshmi ihn so verehrte, begann der Herr zu lächeln. Er trug einen Vers aus dem Srimad Bhagavatam vor und nahm so die Empfindungen entgegen, die Lakshmi ausdrückte. Erläuterung. Der in diesem Zusammenhang zitierte Vers ist der 25. Vers des 22. Kapitels im 10. Kanto des Srimad Bhagavatam. Die Gopis verehrten die Göttin Durga oder Katyayani, doch ihr eigentlicher Wunsch war es, Sri Krishna zum Gemahl zu bekommen. Krishna als Paramatma konnte den glühenden Wunsch der Gopis verstehen und deshalb erfreute er sich an dem Spiel namens Vashtra Harana. Als die Gopis zum Fluss Yamuna gingen, um zu baden, ließen sie ihre Kleider am Ufer liegen und stiegen nackt ins Wasser. Krishna nahm diese Gelegenheit wahr, stahl all ihre Kleider und setzte sich mit ihnen in den Wipfel eines Baumes. Da er den Wunsch hatte, die Mädchen nackt zu sehen, nahm er ihr Gemahl, damit er ihr Gemahl werden konnte. Die Gopis wünschten sich Krishna zum Gatten, und da sich eine Frau nur vor ihrem Ehemann nackt zeigen darf, erfüllte Sri Krishna ihren Wunsch, indem er ihre Gebete durch dieses Spiel erhörte, bei dem er ihre Kleider stahl. Als die Gopis ihre Kleider von Krishna zurückbekamen, trug Krishna diesen Vers vor. Vers 69. Meine lieben Gopis, ich erfülle euch euren Wunsch, mich zum Gemahl zu bekommen und so zu verehren. Ich möchte, dass euer Wunsch erfüllt wird, weil ihr es wirklich verdient. Erläuterung. Die Gopis, die Freundinnen Krishnas, waren fast genauso alt wie er. Insgeheim wünschten sie sich Krishna zum Gemahl, doch aus weiblicher Scheu vermochten sie ihren Wunsch nicht auszudrücken. Deshalb teilte ihnen Krishna später, nachdem er ihre Kleider gestohlen hatte, mit: Ich verstand sogleich euren Wunsch und billigte ihn. Weil ich jetzt eure Kleider gestohlen habe, seid ihr völlig nackt vor mir getreten, was bedeutet, dass ich euch alle als meine Frauen angenommen habe. Törichte Halunken, die die Absicht des Herrn oder die Absicht der Gopis nicht kennen, erheben manchmal von ihrer eigenen Betrachtungsweise aus Kritik. Doch der eigentliche Zweck des Vashtra Harana wird vom Herrn in diesem Vers erklärt. Vers 70. Als sie so ihre Empfindungen füreinander zum Ausdruck gebracht hatten, kehrten Sri Chaitanya und Lakshmi nach Hause zurück. Wer kann die tiefgründigen Spiele Sri Chaitanya Mahaprabhus verstehen? Vers 71. Als die Nachbarn das ungezogene Betragen Sri Chaitanya sahen, beklagten sie sich aus Liebe bei Sachi Mata und Jagannath Mishra. Vers 72. Eines Tages wollte Mutter Sachi ihren Sohn tadeln und ging hinaus, um ihn zu holen, aber der Herr ergriff die Flucht. Vers 73. Obwohl er der Erhalter des ganzen Universums ist, setzte sich der Herr einmal in einer Grube, in die man Speisereste wirft, auf Töpfe, die fortgeworfen worden waren, nachdem man sie zum Kochen benutzt hatte. Erläuterung: Früher war es unter den Brahmana Sitte, Sri Vishnu täglich zu Hause zu verehren und Speisen in neuen Töpfen zu kochen. Dieser Brauch wird noch heute in Jagannath Puri gewahrt. Die Speisen wurden in irdenen Töpfen, die alle frisch und neu waren, gekocht, und nach dem Kochen warf man die Töpfe fort. Neben dem Haus befand sich für gewöhnlich eine große Grube, in der man solche Töpfe warf. Sri Chaitanya Mahaprabhu setzte sich frohen Mutes auf die Töpfe, um seiner Mutter eine Lehre zu erteilen. Vers 74. Als Mutter Sachi ihren Jungen auf den fortgeworfenen Töpfen sitzen sah, rief sie aus: Warum hast du diesen unberührbaren Töpfer berührt? Jetzt bist du unrein geworden. Geh und nimm ein Bad in der Ganga. Vers 75. Als er dies hörte, belehrte Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Mutter über absolutes Wissen. Obwohl die Mutter dies verwunderte, zwang sie ihn, ein Bad zu nehmen. Erläuterung: Das absolute Wissen, das der Herr seiner Mutter erklärte, wird von Srila Bhaktivinoda Thakur in seinem Amrita Pravaha Bhasya wie folgt beschrieben. Der Herr sagte: Liebe Mutter, dass dies rein und jenes unrein ist, ist zweifellos nur ein weltliches Gefühl, ohne tatsächliche Grundlage. Du hast in diesen Töpfen Speisen für Sri Vishnu gekocht und die Speisen ihm geopfert. Wie können diese Töpfe als unberührbar sein? Alles in Beziehung zu Vishnu gilt als eine Erweiterung der Energie Vishnus. Vishnu, die Überseele, ist ewig und unverunreinigt. Wie kann man also diese Töpfe als rein oder unrein ansehen? Als seine Mutter diese Belehrung über absolutes Wissen hörte, war sie sehr erstaunt und zwang ihn, ein Bad zu nehmen. Vers 76. Manchmal legte sich Mutter Sachi mit ihrem Sohn zur Ruhe und dann sah sie, dass Bewohner der himmlischen Welt gekommen waren und das ganze Haus füllten. Vers 77. Einmal sagte Mutter Sachi zum Herrn: Bitte geh und rufe deinen Vater. Als der Herr diese Anweisungen seiner Mutter empfing, ging er hinaus, um ihn zu rufen. Vers 78. Als das Kind nach draußen ging, kam eine Klingel von Fußglöckchen von seinen Lotusfüßen. Als sein Vater und seine Mutter dies hörten, ergriffen sie Erstaunen. Vers 79. Jagannath Mishra sprach: Dies ist ein sehr wunderbares Ereignis. Warum klingeln Fußglöckchen an den nackten Füßen meines Kindes? Vers 80. Mutter Sachi sagte: Ich sah noch ein anderes Wunder. Menschen kamen aus dem himmlischen Königreich herab und drängten sich im Hof. Vers 81. Sie machten laute Geräusche, die ich nicht verstehen konnte. Ich nehme an, sie brachten jemand Gebete dar. Vers 82. Jagannath Mishra entgegnete: Kümmere dich nicht weiter darum. Es besteht kein Grund zur Sorge. Vishvambara soll es immer gut gehen. Das ist alles, was ich möchte. Vers 83. Ein anderes Mal belehrte Jagannath Mishra seinen Sohn, als er sah, welchen Unfug dieser trieb, über Moral, nachdem er ihn streng zurechtgewiesen hatte. Vers 84. Noch in der gleichen Nacht träumte Jagannath Mishra, ein Brahmana sei zu ihm gekommen und habe zornig die folgenden Worte zu ihm gesprochen. Vers 85. Mein lieber Mishra, du weißt nichts über deinen Sohn. Du hältst ihn für deinen Sohn und deshalb tadelst und strafst du ihn. Vers 86. Jagannath Mishra entgegnete: Dieser Junge mag ein Halbgott, ein mystischer Yogi oder ein großer Heiliger sein. Es ist ganz gleich, was er ist. In meinen Augen ist er nur mein Sohn. Vers 87. Es ist die Pflicht eines Vaters, seinen Sohn in sowohl Religion als auch Moral zu erziehen. Wie soll er darüber Bescheid wissen, wenn ich ihm diese Erziehung nicht erteile? Vers 88. Der Brahmana erwiderte: Wenn dein Sohn ein transzendentaler, mystischer Knabe mit selbstleuchtendem, vollkommenen Wissen ist, was nützt dann deine Erziehung? Erläuterung: Der Brahmana, den Jagannath Mishra in seinem Traum sah, teilte ihm mit, dass sein Sohn kein gewöhnlicher Mensch sei. Wenn er eine transzendentale Person sei, besitze er selbst
erleuchtendes Wissen, und deshalb sei es unnötig, ihn zu erziehen. Vers 89. Jagannath Mishra entgegnete: Selbst wenn mein Sohn kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein Narayana ist, bleibt es dennoch die Pflicht eines Vaters, seinen Sohn zu unterweisen. Vers 90. So erörterten Jagannath Mishra und der Brahmana in dem Traum die Prinzipien der Religion. Jedoch war Jagannath Mishra in ungetrübte elterliche Zuneigung versunken und wollte nichts anderes wissen. Erläuterung: Im Srimad Bhagavatam in Klammer 10.8.45 heißt es: Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, der von allen Veden und Upanishaden mit erhabenen Hymnen und von großen Persönlichkeiten durch Shankhya-Yoga in der Erscheinungsweise der Tugend verehrt wird, war in den Augen Mutter Yashodas und Nandas ihr kleiner Sohn. In ähnlicher Weise betrachtete auch Jagannath Mishra Sri Chaitanya Mahaprabhu als seinen geliebten kleinen Sohn, obwohl ihn gelehrte Brahmanas und große Heilige mit aller Ehrfurcht verehrten. Vers 91. Sehr zufrieden verschwand der Brahmana, nachdem er mit Jagannath Mishra gesprochen hatte. Und als Jagannath Mishra aus seinem Traum erwachte, war er sehr erstaunt. Vers 92. Er erzählte den Traum seinen Freunden und Verwandten, und jeder war sehr erstaunt, davon zu hören. Vers 93. So führte Gaurahari seine Kindheitsspiele durch und vermehrte die Freude seiner Eltern mit jedem Tag. Vers 94. Nach einigen Tagen leitete Jagannath Mishra die Grundschulung seines Sohnes ein, indem er die Hatha-Kali-Zeremonie vollzog. Innerhalb weniger Tage lehrte der Herr alle Buchstaben und die Zusammenstellung der Buchstaben. Erläuterung: Der 12 Pala oder Zusammenstellungen von Buchstaben nennt man Repa, Murdanya in Klammer Zerebral, Na, dann Tavya in Klammer Dental, Na, Ma, Ya, Ra, La, Va, Ri, Ri, L und T. Hatha Kali ist der Beginn der Grundschulung. Wenn ein Kind 4 oder 5 Jahre alt ist, findet an einem glücksverheißenden Tag, den man Vidyaramba nennt und der den Beginn der Grundschulung bedeutet, eine Zeremonie statt, bei der Sri Vishnu verehrt wird. Und danach gibt der Lehrer dem Kind ein langes Stück Kreide. Danach zeigt er ihm, indem er die Hand des Schülers führt, wie man die Buchstaben des Alphabets in Klammer A, A, I und so weiter schreibt, indem man große Buchstaben auf den Fußboden malt. Wenn das Kind ein wenig Schreiben gelernt hat, bekommt es eine Schiefertafel für seine Grundschulung, die zu Ende ist, wenn es gelernt hat, die oben erwähnten 2 Buchstabenkombinationen zu schreiben, die man Pala nennt. Vers 95. Dies ist eine Zusammenfassung der Kindheitsspiele Sri Chaitanya Mahaprabhus, die hier in zeitlicher Reihenfolge dargelegt wurden. Vrindavan Das Thakur hat diese Spiele bereits in seinem Buch Chaitanya Bhagavata ausführlich erklärt. Vers 96. Ich habe deshalb nur eine kurze Zusammenfassung gegeben. Da ich befürchte, mich zu wiederholen, habe ich dieses Thema nicht ausführlich behandelt. Vers 97. Bei den Lotusfüßen Sri Rupas und Sri Raghunaths betend und immer auf ihre Barmherzigkeit hoffend, erzähle ich Krishna das, den Sri Chaitanya Charitamrita, und folge ihren Fußspuren. Hiermit enden die Erläuterungen Bhaktivedantas zum 14. Kapitel im Adi-Lila des Sri Chaitanya Charitamrita, das die Kindheitsspiele Sri Chaitanyas beschreibt.